Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Das Vertrauen in die Politik. Bei manchen bröckelt es. Und das ist alles andere als ein hohler Spruch, sondern dazu gibt es Studien, Zahlen. Zum Beispiel auch diese Zahl, 32%. So viele bzw. wenige Menschen waren in den ostdeutschen Bundesländern im Deutschlandmonitor diesen Herbst der Meinung, dass den Politikern das Wohl unseres Landes wichtig ist. Gerade einmal jeder Dritte. In den westdeutschen Bundesländern waren es etwas mehr, 42%. Und bei manchen wird aus Misstrauen dann sogar ein grundsätzlicher Zweifel. Woher kommt das und wie gefährlich ist das? So wie verstärkt öffentlich über Vertrauen und sein Schwinden gesprochen wird, so wird auch verstärkt dazu geforscht. Andreas Beckmann schaut jetzt genau da für uns hin, in unserem Schwerpunkt heute.
Intaktes Vertrauen lebt ein bisschen davon, dass wir nicht groß darüber nachdenken.
Martin Hartmann, Professor für praktische Philosophie an der Universität Luzern, bezeichnet Vertrauen als unsichtbare Macht. Unsichtbar, weil jede und jeder zwar mal mehr, mal weniger Vertrauen spürt, es aber nur schwer beschreiben kann. Eine Macht ist es, weil alle um das Vertrauen anderer buhlen, aber nur sehr zurückhaltend welches schenken wollen.
Wir haben ein Dilemma. Wir merken überall, dass Vertrauen nötig ist. Deswegen reden wir, glaube ich, auch so viel über Vertrauen. In ganz vielen Bereichen unseres alltäglichen Lebens sind wir auf Vertrauen angewiesen.
Moderne Gesellschaften nennt Martin Hartmann Vertrauensbedarfsgesellschaften. Denn ohne Vertrauen könne niemand sein Leben gestalten. Alle seien darauf angewiesen, zu vertrauen.
Wir müssen es, aber nur weil wir müssen, kommt das Vertrauen ja nicht auf Engelsfüßen zu uns gewandert und damit hadern wir.
Immer mehr Menschen fühlen einen Mangel an Vertrauen, egal wohin sie blicken. In die Politik, die Wirtschaft, die Wissenschaft oder die Medien. Und sie leiden darunter.
Die Philosophen, die sich mit Vertrauen beschäftigt haben, gehen fast automatisch davon aus, dass Vertrauen eine mentale Einstellung ist. Ein psychologischer Zustand, kann man auch sagen, in dem Personen sich befinden.
Christian Buttnick ist Professor für Philosophie an der Universität Zürich und meint, mit so einer Zustandsbeschreibung könne man nicht erklären, warum Vertrauen ein dynamisches Gefühl sei, das immer mal wieder zu- und abnimmt.
Deswegen ist mein Vorschlag zu sagen, lass uns anschauen, was eine Vertrauensbeziehung ist.
Wie das funktionieren könnte, zeigt Christian Buttnick in seiner kürzlich erschienenen Habilitationsschrift.
Dann würde ich sagen, dass eine Vertrauensbeziehung darin besteht, dass zwei oder mehrere Personen lernen, aufeinander einzugehen, einander zu verstehen, die Perspektive des jeweils anderen einzunehmen. Dieses Moment des empathiegesättigten Einfühlens ist, glaube ich, zentral für Vertrauensbeziehungen.
Dieses gegenseitige Einfühlen lässt sich für persönliche Beziehungen im Familien- oder Freundeskreis gut nachvollziehen.
Wir alle würden wahrscheinlich zustimmen aus unseren Vertrauenserfahrungen, die wir im Alltag gemacht haben, dass Vertrauen ein schönes Gefühl ist, das uns entspannen lässt, uns zurücklehnen lässt.
Also würden es viele gern auf gesellschaftliche und politische Beziehungen ausdehnen und merken, das wird schwierig. Mehr noch, in vielen Bereichen herrscht Misstrauen.
Misstrauen ist ja nicht immer schlecht. Misstrauen bedeutet, dass ich genauer hinschaue. Misstrauen ist im Grunde für jede Demokratie eine sehr gesunde Einstellung auf Seiten von Bürgerinnen und Bürgern. Und unser Misstrauen gegenüber politischen Akteurinnen und Akteuren kommt zum Beispiel dadurch zum Ausdruck, dass wir die Arbeit von freien Medien schätzen.
Oder auch die Analysen von unabhängigen Wissenschaftlern, die die Auswirkungen politischer Maßnahmen diskutieren. Und etwa die Berichte von Rechnungshöfen, die die Verwendung von Steuergeldern begutachten. Wer Macht hat, soll sich beobachtet fühlen und deshalb verantwortungsbewusst und gemeinschaftsverträglich handeln. Doch auch dieses Konzept funktioniert nur, wenn man den Kontrolleuren trauen kann, ihrer Redlichkeit wie ihrer Kompetenz. Mit anderen Worten, Demokratie beruht ebenso auf Misstrauen wie auf Vertrauen. Es kommt auf die Balance an.
Vertrauen heißt, wir begeben uns in eine Situation, in der andere für uns entscheiden. Und Vertrauen ist dann da, wenn ich nicht vollständige Transparenz darüber brauche, wie diese Entscheidungen eigentlich zustande gekommen sind.
Vollständige Transparenz aber gibt es kaum, stellt der Münchner Soziologieprofessor Armin Nassehi fest. Ganz egal, wie viele Expertinnen eine Gesellschaft zur Kontrolle von Entscheidungen hinzuzieht.
Wenn wir genau hingucken, dann werden wir feststellen, dass die großen Themen, die wir in der Öffentlichkeit in der letzten Zeit diskutiert haben, von einer Komplexität sind, die geradezu einfachen Lösungen, egal in welche Richtung, spotten. Und selbst die Experten kaum in der Lage sind, hier relativ eindeutige kausale Zusammenhänge zu formulieren.
Ich glaube, dass dieses Gefühl, dieses diffuse, den da oben kann man nicht trauen, was sich dann gleichermaßen auf Politiker, Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen und Richterinnen erstreckt. Das hat etwas damit zu tun, dass Dinge unüberschaubar geworden sind,
ergänzt Christian Budnick.
Dieses Nicht-Fassbare führt dann oft bei Personen dazu, dass sie sagen, was die da oben machen, das kann man sowieso nicht einschätzen.
Also muss man sich entscheiden, ob man ihnen im Großen und Ganzen vertrauen will und kann, auch wenn man mit einzelnen Entscheidungen mal unzufrieden ist. Wobei sich ein solches Grundvertrauen selten spontan herausbildet, sondern über längere Zeiträume entwickelt. Das zeigt hierzulande ganz deutlich ein Blick auf Ost- und Westdeutschland.
Ein Unterschied ist ja, dass zum Beispiel die Bevölkerung in der Bundesrepublik seit 1949 Zeit hatte, Vertrauen in demokratische Institutionen, aber auch in die Marktwirtschaft aufzubauen.
Die Ostdeutschen mussten das viel schneller versuchen. Das sagt der Historiker Clemens Villinger von der Universität Jena. Zu seinen Forschungsgebieten gehört die Vertrauensgeschichte der Ostdeutschen, von der späten DDR über den revolutionären Umbruch bis zur Transformationsphase in den 90er Jahren. Gerade hat er seine Dissertation veröffentlicht, unter dem fragenden Titel »Vom ungerechten Plan zur gerechten Marktwirtschaft«. Denn Clemens Villinger geht davon aus, dass es das Vertrauen auf eine gerechte Chancenverteilung in der Marktwirtschaft war, das die Bürger der DDR angetrieben hat, sich 1990 für die Vereinigung mit der Bundesrepublik zu entscheiden. Diese Einsicht hat er aus Datenerhebungen und Interviews herausgefiltert, die aus den 90er Jahren stammen.
Am deutlichsten manifestiert sich das ja in der Volkskammerwahl, wo es eine große Mehrheit für die CDU, Allianz für Deutschland, gibt, die ja ganz explizit mit dem Programm antreten, möglichst schnelle Vereinigung, Einführung der Marktwirtschaft, Übernahme aller Institutionen aus der Bundesrepublik.
Die Ostdeutschen gingen davon aus, sich im Rahmen der Marktwirtschaft ein selbstbestimmtes Leben aufbauen zu können, durch eigene Leistung. Doch viele wurden enttäuscht, weil ihre Qualifikationen entwertet oder sie arbeitslos wurden und so kaum die Chance erhielten, ihre Leistungsfähigkeit zu beweisen. Und selbst wenn sie gutes Geld verdienten, hatten sie häufig das Gefühl, dass ihr Vertrauen missbraucht wurde.
Im Bereich des Konsums kann man das ganz gut sehen. Da gibt es sehr viele Enttäuschungserfahrungen, also Leute, die unvorteilhafte Verträge abschließen, die überteuerte Waren kaufen. Ich habe das in meiner Arbeit so interpretiert, dass diese Enttäuschungserfahrung auch gleichzeitig Lerneffekte mit sich bringen. Wenn man einmal ein zu teures Produkt gekauft hat, macht man das beim zweiten Mal wahrscheinlich nicht mehr. Also man eignet sich auch Wissen an. Und diese Wissensaneignung führt auch zum Aufbau von Selbstvertrauen beim Fällen von ökonomischen Entscheidungen in einem neuen wirtschaftlichen System.
Darin besteht für Clemens Villinger das eigentliche Systemvertrauen. Man vertraut weniger abstrakten Strukturen als vor allem sich selbst, dass man in der Lage ist, sich aus eigener Kraft in diesem System zu behaupten.
Man könnte das auch als teuer erkauftes Selbstvertrauen in den 90er Jahren bezeichnen.
Wahlergebnisse zeigen, politisch aufgefangen wurde das Misstrauen vieler Ostdeutscher damals von der PDS. Also ausgerechnet von der Nachfolgepartei der SED, der die große Mehrheit der Ostdeutschen zu Zeiten der DDR doch nie vertraut hatte. Diesen auf den ersten Blick paradoxen Umstand findet der Philosoph Martin Hartmann bei genauerem Hinsehen gar nicht so überraschend.
Ich glaube, dass das Vertrauen auch ein bisschen wandert. Das heißt, es entflieht nicht einfach ins Nichts, sondern ich glaube, man sucht neue Vertrauensanker, weil Vertrauen wertvoll ist, weil wir in der Komplexität, in der wir alle irgendwie unterzugehen drohen, auch Vertrautheit suchen.
Die PDS konnte in den 90er Jahren ein solcher Anker sein, weil sie einerseits mit vielen Menschen das gestörte Vertrauen in das neue System teilte, andererseits aber auch den Wunsch, in genau diesem System doch noch anzukommen, wie es damals so oft hieß. Das hat die PDS, die heute Die Linke heißt, inzwischen geschafft. Sie taugt nicht mehr so gut als Vertrauensanker für diejenigen, die jetzt Misstrauen gegen das System hegen. Also suchen die Leute nach einer Alternative.
Wir suchen Räume, in denen wir Vertrautes finden. Ich glaube, das ist auf vielleicht sehr indirekte Weise eine Erklärung für wiedererstarkenden Nationalismus. Ich glaube, das ist ein Grund, warum der Populismus erfolgreich ist.
Und zwar nicht nur im Osten. Denn auch für viele Westdeutsche geht nach Finanzkrise und Flüchtlingsdrama, Corona-Krise und jetzt Krieg- und Energiekrise eine lange fast ungetrübte Vertrauensgeschichte zu Ende. Und sie beginnen zu zweifeln, ob Demokratie und Marktwirtschaft ihnen auch in Zukunft noch ein Leben ermöglichen werden, das ihren Vorstellungen entspricht. Wo aber Vertrauensbeziehungen gestört sind, öffnet sich ein Raum für Misstrauensbeziehungen, betont Christian Budnik.
Misstrauen kann einen identitätsstiftenden Charakter haben und sogar eine gemeinschaftsstiftende Dimension einnehmen, wenn mehrere Personen zugleich misstrauen. Ich glaube, dass dieses gemeinsame Misstrauen eben dazu führt, dass die beteiligten Personen zunächst einen Anlass haben, einander zu vertrauen und erste Schritte aufeinander zu machen, wenn es darum geht, Vertrauensbeziehungen herzustellen.
Rechte Parteien und Bewegungen versuchen, Vertrauensbeziehungen aufzubauen, ausgerechnet dadurch, dass sie Misstrauen säen. Gegen die da oben, sei es die Politik, die Wirtschaft, die Medien oder auch die Wissenschaft. Genau das beobachtet Christian Budnik unter Pegida- und Querdenker-Demonstranten und innerhalb der AfD. Diese sozial durchaus heterogenen Zusammenschlüsse hält vor allem das gemeinsame Misstrauen zusammen. Also müssen sie es ständig von Neuem bekräftigen.
Diese Gemeinschaften, in sehr dicken Anführungsstrichen, die sich dort bilden, sind ja Gemeinschaften sehr negativer Art, deren Zweck im Wesentlichen darin besteht, dass man gemeinsam Ablehnung zum Ausdruck bringt. Jemand, der immer auf Querdenker-Demos mit mir mitgegangen ist, wenn so eine Person plötzlich sagt, es ist ja doch nicht so schlimm, wie wir immer dachten, dann ist es nicht nur eine andere Meinung, sondern das ist Verrat.
Folgerichtig hat sich etwa die AfD in allen ihren innerparteilichen Krisen auch immer wieder von den Politikerinnen getrennt, die in bestimmten Momenten für eine gemäßigtere Taktik eingetreten sind. Von Bernd Lucke über Frauke Petri bis zuletzt Jörn Meuthen. Wenn Misstrauensgemeinschaften Bestand haben sollen, müssen sie sich stetig radikalisieren. Das entspricht ihrer inneren Dynamik. Das heißt aber nicht, dass ihre einzelnen Mitglieder oder Wählerinnen allesamt diesen Weg mitgehen müssen. Auch wenn das gerade für viele Ostdeutsche derzeit naheliegen mag, weil dort das Vertrauen in die Demokratie besonders stark erschüttert ist. Manche geben dieses Vertrauen vielleicht endgültig auf, weil sie befürchten, ihnen wird schon wieder der Boden unter den Füßen weggezogen, kaum dass sie nach dem Transformationsprozess auf die Beine gekommen sind. Aber Clemens Villinger hält es durchaus für möglich, dass viele sich in der gegenwärtigen Zeitenwende auch daran erinnern, dass sie in den 90er Jahren schon mal eine ähnliche Vertrauenskrise bewältigt haben.
Man könnte daraus ableiten, dass vielleicht Ostdeutsche über größeres Handlungswissen verfügen, wie man mit solchen Situationen umgehen kann, weil sie eine historische Umbruchserfahrung haben. Und da würde ich schon sagen, dass es eine Erfahrung gibt, dass sich diese Vertrauensgrundlagen stark verändern können, und zwar auch ganz schnell, weil es halt eine große geopolitische Veränderung gibt.
So haben Ostdeutsche einen Erfahrungsvorsprung, wenn wie jetzt durch den russischen Überfall auf die Ukraine hierzulande eine Energiekrise entsteht, die bei vielen Menschen Existenzängste auslöst. Über diese Ängste zu reden, kann in Ost wie West eine erste vertrauensbildende Maßnahme sein. Aber, betont der Soziologe Armin Nassehi, das wird nicht reichen.
Die Kraft des Arguments ist stark. Die Kraft der Praxis ist stärker. Befriedung in öffentlichen Zusammenhängen wird unter anderem auch dadurch hergestellt, dass die Entscheidungen, die gefällt werden und die Praktiken, die etabliert werden und institutionalisiert werden, gelingen.
Was jetzt die richtigen politischen Maßnahmen wären, weiß auch Armin Nassehi nicht. Nur so viel. Eine Regierung darf auch mal Fehler machen. Doch am Ende müssen die meisten Bürger eine Perspektive erkennen können, wie sie mit öffentlicher Unterstützung und eigener Kraft halbwegs unbeschadet durch die Krise finden können.
Man muss diese Frage wirklich ernst nehmen. Dass nämlich funktionierende Öffentlichkeit darauf angewiesen sind, dass die Menschen das Gefühl haben, wenigstens das Gefühl haben, dass sie in kalkulierbaren Lebenswelten leben.
Denn nur dann können Bürger genügend Handlungsmacht entfalten, um für sich zu sorgen. Wenn das gelingt, können sie ihre gesellschaftlichen Beziehungen vertrauensvoll gestalten. Wenn nicht, wenn sie stattdessen das Gefühl beschleicht, dass die Krisen sie überfordern und die Politik keine Hilfe mehr bietet, dann geraten sie womöglich in einen Teufelskreis, in dem alle sich nur noch in ihrem Misstrauen bestärken.
Vertrauen als gesellschaftliche Ressource also. Eine Analyse von Andreas Beckmann war das. Und was ich überlegt habe jetzt nach dieser Analyse und Diskussion, ob hinter allem vielleicht letztlich auch diese Frage steht wieder. Was ist das denn, gute Politik? Also wie kann Politik in einer solchen globalen, komplexen Welt mit den aktuellen Kriegen, wie kann sie dem gerecht werden und da Lösungen liefern? Und was für welche? Das ist eine Zukunftsfrage und ganz sicher nicht nur für uns hier in Auskultur und Sozialwissenschaften.